HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Was geht ab und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Und zwar diesmal ein Video, was ihr euch sehr, sehr lange gewünscht habt.
Ich habe für euch auch einen Rabattcode.
Ein Rabattcode für Shein.
Genau, mit meinem Code für 15% auf alles.
10% Rabatt.
Seid schlimmer als die Grippe-Influenza. Ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster. Für ein paar Likes springt ihr gleich aus dem Fenster.
Das Verboten ist ein Beitrag, der werbend ist. Der muss also als Werbung auch kenntlich gemacht werden oder zu erkennen sein.
Es ist sehr, sehr krass, weil ich sehr, sehr aufpassen muss, was ich denn jetzt poste, wie ich es poste, dass es nicht falsch verstanden wird.
Weil es eine Form von Vorbildfunktionen hat. Man kann sich an ganz konkrete Verhaltensweisen und Körperbildern orientieren.
Es gibt natürlich die Frauenbilder, die stärker in Richtung bestimmte Schönheitsideale gehen. Wir haben aber genauso auch Influencerinnen, die für die starke Frau, die Unternehmerinnen stehen.
Das war quasi der Weckruf, der mich aus meiner Instagram-Fitnessblase geholt hat und ich gesagt habe, ey Luisa, da gibt es wirklich wichtigere Dinge im Leben als Likes und Follower auf Instagram.
Ihr seid schlimmer als die Grippe-Influenza. Ohne Filter seht ihr aus wie Gespenster. Für ein paar Likes springt ihr gleich aus dem Fenster. Influenza, Influenza.
Dies wird eine schöne Sendung in jeglicher Beziehung. Die meisten Menschen, über die wir heute reden, sind extrem hübsch und das zeigen sie auch ausgesprochen gerne. Sie posten sich in jeder Pose auf ihren Instagram-Kanälen, auf YouTube oder TikTok. Das beginnt bei harmlosen Selfies im Jugendzimmer. Sehr beliebt sind auch Schnappschüsse am Hotelpool im modischen Bikini. Und wenn man da doppelt draufklickt, kann man den gleich online kaufen. Oft wirkt das ein bisschen dilettantisch und genau das soll es auch, denn es soll halt irgendwie authentisch wirken. Aber dahinter steckt ein Millionengeschäft. Die Stars der Influencer-Szene werden von den Agenturen umgarnt wie Fußballspieler. Eine erfolgreiche Influencerin ist für die Werbebranche inzwischen wichtiger als manch ein Topmodel. Diese Szene wollen wir heute kennenlernen. Klick mich vom Einfluss der Influencer. Selbst das höchste deutsche Zivilgericht hat sich jetzt mit diesem Beruf auseinandergesetzt. Der Bundesgerichtshof verhandelte darüber, welche Form von Werbung auf diesen Kanälen erlaubt ist, wann die Schleichwerbung nun beginnt und was man alles kennzeichnen muss. Das Urteil hat für Diskussionen gesorgt. Manche kritisieren, die Unklarheit sei jetzt noch größer als vorher. Auch das besprechen wir in dieser Sendung. Aber zuerst wollen wir den Beruf mal ein bisschen kennenlernen. Juli Rutsch hat eine Influencerin getroffen.
Influencer sein ist immer noch ein Trendjob. Wer bei Instagram, YouTube oder TikTok schöne Bilder und kreative Videos hochlädt und damit genug Follower gewinnt, der kann finanziell davon leben. Das Geld fließt dabei über das Bewerben von Produkten oder Dienstleistungen. Ganz wie der Name schon verrät eben, to influence, kommt aus dem Englischen und heißt beeinflussen. So werden die Kunden in ihrer Kaufentscheidung beeinflusst, indem eine authentische, meist bekannte Persönlichkeit bestimmte Produkte auf ihren Kanälen bewirbt. Beliebte Themen sind dabei Food, Fitness und Fashion oder auch Reisen.
Also ich glaube so, mit etwa 10.000 Followern bekommt man die ersten Anfragen für kostenlose Produkte. Und da muss man für sich selbst entscheiden, was da relevant oder interessant ist, wie viel man da annimmt und wie man mit seinem Kanal, sage ich mal, damit umgeht. Und interessant und relevant wurde es für mich so ab über 20.000, 25.000 plus Follower, weil man dann doch eine Reichweite hat.
Das ist Laura Kroschewski. Sie ist Influencerin bei Instagram und mit ihrem Account Laura Diana ziemlich erfolgreich. Ihr Markenzeichen? Sie verziert jedes ihrer Bilder oder Videos mit selbstgemalten Illustrationen. Damit hebt sie sich von der Masse ab und konnte bereits über 46.000 Follower von sich überzeugen. Wer in die Welt als Influencer startet, kann mit einem Posting schon bis zu 1.000 Euro verdienen. Bereits erfolgreiche Influencer, die sich dann aber auch schon eine Community mit über 100.000 Followern aufgebaut haben, können pro Post auch mal 5.000 Euro verlangen. Aber auch sogenannte Mikroinfluencer wie Laura können sich am Markt behaupten, sagt sie.
Ja, ich glaube auch, dass Mikroinfluencer, das sind irgendwie alle unter 50.000 Follower, auch immer interessanter werden für Marken, weil es eben sehr viel mehr Persönlichkeit mittransportiert und die Leute noch viel nahbarer sind als eben sehr, sehr große, sehr bekannte Gesichter und Accounts.
Für Laura ging es vor 3 Jahren los mit dem Verdienst. Vorher hatte sie einen privaten Account und hat ab und an mal ein Foto hochgeladen. Bis zu dem Tag, als sie anfing, ihre Bilder mit handgemalten Illustrationen zu schmücken. Heute sieht sie Instagram als Werbekanal. Sie nutzt die Reichweite, die sie sich dort aufgebaut hat, um sich als Illustratorin bekannter zu machen. Aber sie schaut ganz genau, welche Werbeaufträge sie annimmt und welche nicht.
Also ich glaube, da muss sich jeder dann für sich selbst überlegen, was er eben auch repräsentieren möchte. Es ist halt ein Unterschied, weil man als Influencer auch mit seinem persönlichen Gesicht dahinter steht und irgendwie ja, das halt direkt als Person bewirbt und nicht nur als Unternehmen, sodass man da, glaube ich, ja, mit sich persönlich das irgendwie halt auch alles cool finden muss, ja, um dann genau die Werbung dafür zu machen.
Solange es Instagram gibt und solange es ihr auch dient, will Laura weiterhin als Influencerin arbeiten. Ob sie allein von diesem Job leben könnte?
Ja, kann ich, aber ich beabsichtige jetzt auch, mich nicht ausschließlich darauf zu fokussieren, sondern stelle halt sicher, dass ich im Freelancing meine anderen Kunden nach wie vor halte, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wie Facebook auch Instagram und jetzt ist TikTok ganz groß, das sind halt alles temporäre Erscheinungen. Da möchte ich, sage ich mal, meine Arbeit und mein Können irgendwie mehr selbst in der Hand behalten, dass ich das immer versuche, einfach als Zusatzgeschehen anzusehen, aber eben nicht hauptberuflich und ausschließlich.
Wer als Influencer mit seiner Persönlichkeit in der Öffentlichkeit steht, ist auch immer wieder mit Hass und Ablehnung konfrontiert. Auch Laura hat solche Erfahrungen schon gemacht. Aber sie blickt eigentlich ganz gelassen darauf.
Ich glaube, das ist ganz normal und ja, da muss man einfach ein bisschen eine härtere Schale kriegen und sich da nicht so dran stören, wenn da mal ein Kommentar irgendwie querfunkt.
Wer auch als Influencer durchstarten möchte, der sollte vor allem eines: authentisch sein. Sich Follower zu erkaufen oder gar Likes ist tabu. Und er sollte es versuchen, sich originell von der Masse abzuheben. Am Ende ist Geduld und Durchhaltevermögen aber alles.
Alles so schön bunt hier, das ist die eine Seite der schicken jungen Influencer-Welt, aber die ist inzwischen vielfältiger geworden. Manchen Influencern reicht ihm diese Mode- und Lifestyle-Schiene nicht mehr aus, wie zum Beispiel Luisa Dellert, eine Autorin und sehr erfolgreiche Influencerin. Ich grüße Sie.
Ich freue mich, dass ich da bin. Hallo.
Sie sind schon lange dabei. Seit 2013 sind Sie bei Instagram. Wie hat es bei Ihnen damals angefangen?
Ich habe mich damals auf der Plattform angemeldet, weil ich abnehmen wollte und einfach so ein paar Motivationsbildchen gesucht habe. Und damals wusste man ja noch überhaupt nicht, was mal ein Influencer in Deutschland sein wird oder was Blogger sind. Und irgendwie kam das so mit der Zeit, dass je mehr Fotos ich von mir hochgeladen habe, je mehr Workouts, je mehr Fitnessrezepte, desto mehr Menschen sind damals auf mich aufmerksam geworden. Und ich würde heute rückblickend sagen, ich war damals einfach, das war Glück. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe irgendwann verstanden, dass da irgendwie immer mehr Leute mir folgen und ich aus dieser Reichweite dann auch ja irgendwo ein Geschäftsmodell dann machen kann.
Also Sie hatten kein festes Business-Konzept, sondern das hat sich mehr oder weniger zufällig entwickelt und Sie hatten Glück, weil Sie richtig gehandelt haben. Was muss man tun, um viele Follower zu kriegen?
Ich würde mal sagen, ich würde heute niemandem mehr raten, Influencer zu werden, außer man hat wirklich ein Thema und eine Message, die man in die Welt hinausbringen will. Ja, also ich habe ja wirklich damals angefangen, weil ich das Thema Fitness interessant und wichtig fand. Und heute damit anzufangen, nur weil man damit irgendwie Reisen geschenkt bekommt oder irgendwelche tollen Produkte, das ist der falsche Ansatz. Und um ja Menschen auf sich aufmerksam zu machen, braucht man, glaube ich, ein Thema, über das man auf Instagram dann sprechen kann. Und wenn man das hat, dann hat man vielleicht dann auch viele Follower.
Also heutzutage gibt es aber Tausende von Fitness-Influencern. Sie waren einfach nur eine der ersten. Trotzdem, was muss man machen, um viele Follower zu kriegen? Wie funktioniert dieses Medium?
Ja, es ist total unterschiedlich. Also es kommt wirklich auf das Thema an, es kommt auf die Aufmerksamkeit, die man bekommt, es kommt auf die Videos und Bilder an, die man da hochlädt. Es gibt ja die unterschiedlichsten Menschen, die ganz viele unterschiedliche Interessen haben. So, ich entscheide mich ja dafür, einer Person zu folgen. Und wenn ich mich entscheide für die Person, weil sie vielleicht ganz viele Strandbilder postet und ich das gut finde, mir das anzugucken oder einfach Fashion-Inspiration haben möchte oder aber über Klimathemen und Nachhaltigkeit reden will, dann können die Leute sich entscheiden und folgen mir dementsprechend.
Was bedeutete das für Ihren Alltag? Wie oft haben Sie am Tag so gepostet? Muss man ständig online sein?
Also ich würde ganz unabhängig, egal ob Influencerin oder nicht, wir alle sind ja irgendwie inzwischen ständig online und ich als Influencerin würde sagen, bin schon vielleicht ein bisschen öfter online, aber poste vielleicht einmal am Tag etwas und poste in die Instagram-Story schon mehrmals. Aber natürlich, um am Ball zu bleiben und auch immer irgendwie präsent zu sein, muss man schon jeden Tag in dieser App stattfinden.
War das denn damals wirklich die echte private Luisa Dellert oder haben Sie sich auch inszeniert und die eigentliche Persönlichkeit zurückgehalten?
Ich glaube, da kann ich halt jetzt nur von mir aus sprechen und das werden vielleicht auch Menschen immer ein bisschen anders sehen. Aber ich war schon immer Lu, ich war schon immer sehr offen. Ich habe schon immer über private Dinge auch sehr offen geredet, egal ob es mir gut oder schlecht ging. Und das Feedback, das ich bis heute immer bekomme, ist, ey Lu, du bist ja genauso, wie du im Internet bist. Also würde ich behaupten, dass ich das ganz gut hinbekomme.
Was hatten Sie so für Werbepartner?
Oh, damals waren es Werbepartner wie Adidas oder auch mal eine Versicherung oder also ganz viele Sportartikelhersteller, weil ich halt viel im Fitnessbereich gearbeitet habe. Heute ist das halt ganz anders.
Denn Sie haben Ihre Auftritte radikal geändert. Was kam dazu? Warum machen Sie das alles nicht mehr? Das war doch sehr lukrativ.
Ja, das war super lukrativ, aber man entwickelt sich im Leben ja auch immer ein bisschen weiter. Und bei mir war es dann privat einfach so, dass ich mich noch vor Fridays for Future und vor Greta irgendwann im Urlaub mal mit dem Thema Plastik im Meer auseinandergesetzt habe. Und ich das einfach für mich interessant fand und gedacht habe, scheiße, irgendwie trage ich ja mit diesem ganzen Konsum, mit all dem, was ich auf Instagram mache, auch dazu bei, dass vielleicht da irgendwo Plastik landet und das vielleicht nicht so nachhaltig gehandelt wird. Und habe dann mich entschieden, einfach auch meinen Fokus zu verändern und eben irgendwie ein bisschen verantwortungsbewusster mit meiner Reichweite umzugehen.
Und haben Sie daraufhin Follower verloren oder gewonnen?
Ich würde sagen, nicht signifikant. Also es kommen immer mal wieder welche dazu und gehen welche, wenn es mal irgendwie mit einem Thema zu viel wird oder das Thema vielleicht auch gar nicht interessiert. So war es beim Thema Nachhaltigkeit auch. Aber insgesamt würde ich sagen, dass über die Jahre immer mehr Menschen dazugekommen sind, um mit mir zu diskutieren, um mit mir darüber zu sprechen und um informiert zu werden.
Gab es Konflikte zwischen kommerziellen Interessen und Ihren politischen Botschaften? Nachhaltigkeit ist ja eher Konsumverzicht und Werbung ist Konsum, Konsum, Konsum.
Ja, total. Also das ist auch immer noch im Widerspruch und ich verstehe auch, wenn da Kritik mir gegenüber kommt. Ich für mich habe einfach zum Beispiel entschieden, das beste Beispiel ist Fashion. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Fashion-Marke präsentiere und dafür Werbung mache, dann ist mir ganz wichtig, wo produziert die, wie hält die Menschenrechte ein dahinter, wie sind die Arbeitsbedingungen, welche Stoffe werden benutzt. Das habe ich früher nie gemacht. Das heißt, das nennt man ja Fair Fashion. Das heißt, ich schaue da wirklich, dass ich nur noch mit Fair Fashion Firmen arbeite und auch immer noch mal darauf hinweise, hey, es ist wichtig, dass sie wirklich nur etwas kauft, wenn ihr es auch wirklich benötigt und nicht einfach noch das 10. oder 20. Teil im Kleiderschrank haben wollt. Und das wissen die Unternehmen und trotzdem buchen sie mich dann dafür. Und ich glaube, das ist halt der richtige Ansatz, wenn man Werbung schaltet.
Heißt das, Sie haben heute nicht weniger Werbepartner, sondern einfach andere?
Also ich würde schon sagen, dass ich weniger Werbepartner habe, eben weil ich auch entschieden habe, das nicht mehr zu machen wie früher. Bei mir sieht man jetzt nicht so häufig Werbung und ich gucke dann einfach ganz gezielt, welche Werbepartner das sind.
Zufällig veröffentlichen Sie genau heute ein Buch, so richtig mit Papier und schwarzen Buchstaben zwischen zwei Deckeln. Wir, weil es nicht egal sein darf, was morgen ist. Und das ist Ihr zweites Buch schon. Also Sie setzen auch noch oder wieder auf klassische Medien, nicht nur online.
Ja, auf jeden Fall. Und auch da darf die Frage gestellt werden, ja, hey Lu, du erzählst über Nachhaltigkeit etwas und dann bringst du ein Buch raus. Und auch da ist es leider so, ich habe eine Umfrage gemacht bei mir auf der Seite, würdet ihr gern E-Book euch durchlesen oder ein gedrucktes Buch? Und wenn 90% halt sagen, gedrucktes Buch, dann muss man halt dann schauen, okay, wenn wir das jetzt drucken, wie ressourcenschonend machen wir das? Und mein Buch wurde klimaneutral gedruckt und auch in Deutschland, Cradle to Cradle. Und das ist mir halt wichtig, dass dann in dem Moment so umzusetzen. Aber Sie sehen halt schon, es steht halt trotzdem immer irgendwo im Widerspruch, ne? Weil auch ich im Thema Nachhaltigkeit irgendwo an meine Grenzen dann stoße.
Und versuchen Sie dann wiederum, andere Leute zu beeinflussen? Kriegen Sie heute politische Botschaften zum Beispiel von Parteien, die Sie auf Ihre Seite ziehen wollen?
Ja, auf jeden Fall kriege ich Nachrichten und Anfragen von Parteien und Einladungen, ob ich auf Wahlkampfveranstaltungen komme und dementsprechend auch Interviews führe. Und da weiß ich halt schon, dass natürlich auch meine Reichweite dahinter steht und die damit auch so ein bisschen eingekauft werden soll. Also es wird mir kein Geld geboten, aber trotzdem möchte man ja, dass ich dorthin komme. Und dessen bin ich mir bewusst. Und jetzt, besonders jetzt im Wahlkampf, nehme ich davon bewusst auch Abstand.
Gibt es denn auch so dubiose Angebote, dass man ihnen politische Botschaften versucht, mehr oder weniger indirekt unterzujubeln?
Nee, das ist bei mir jetzt auf jeden Fall noch nicht so vorgefallen. Und wenn das der Fall wäre, dann würde ich das auch öffentlich machen und würde das zeigen, weil ich da nicht mitmache und weil ich das nicht in Ordnung finde. Aber es ist schon spannend zu sehen, wie natürlich Organisationen, Verbände und auch PolitikerInnen immer mehr probieren, Influencer für ihre eigene politische Agenda halt zu benutzen.
Das war die Influencerin Luisa Dellert. Sie hat fast 500.000 Follower. Vielen Dank. Bei ihr wäre man also mit plumper politischer Manipulation fehl am Platze. Andere aber lassen sich durchaus politisch kaufen. Es gibt sehr dreiste Versuche der gezielten Manipulation dieser Szene. Und dabei wird auch Geld geboten. Martin Adam zeigt uns einen besonders krassen Fall.
Mirko Drotschmann bekommt eine Mail. Drotschmann ist bekannt als Mr. Wissen to go in den sozialen Netzwerken. Allein bei YouTube hat er knapp 1,5 Millionen Follower. In der Mail bietet ihm eine angebliche Social-Media-Agentur mit Sitz in London Informationen an über den Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer, der, so der Absender, sehr gefährlich sei. Man biete ihm Geld, um die Geschichte weiter zu verbreiten. Eine Falschmeldung, die selbst den Social-Media-erfahrenen Mr. Wissen2Go überrascht hat.
Ich war vollkommen perplex, als ich die Mail gelesen habe. Es kommt schon immer mal wieder vor, dass man Mails bekommt von Agenturen, die wollen, dass man irgendwelche dubiosen Dinge bewirbt oder Lobbygruppen, die wollen, dass man ihre Position für Geld vertritt. Aber dass man Geld angeboten bekommt, um Falschnachrichten zu verbreiten, das ist eine völlig neue Dimension.
Mirko Drotschmann geht zum Schein auf das Angebot ein und erfährt, angeblich würden die Daten aus einem IT-Angriff auf AstraZeneca stammen. Seinem Publikum gegenüber müsse er, Zitat, das Material als ihre eigene unabhängige Sichtweise präsentieren. Wer der Auftraggeber ist, erfährt Drotschmann trotz Nachfrage nicht. Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste in Zusammenarbeit mit Netzpolitik.org zeigen aber, dass es sich bei der Londoner Agentur um eine Briefkastenfirma handelt, sehr wahrscheinlich mit Verbindungen nach Russland. Mehrere Personen aus Russland lassen sich der Firma zuordnen. Technisch gibt es Schnittmengen mit einer anderen Social-Media-Agentur, auch sie Teil eines russischen Netzwerks. Lutz Güllner ist Leiter der EU-Taskforce gegen gezielte Desinformationskampagnen. Er bemerkt,
dass hier anscheinend eine neue Tendenz sich offenbart, dass Desinformation eben nicht nur zentral aus irgendeiner Hauptstadt gesteuert wird, sondern dass es sehr viele unterschiedliche Kanäle gibt, dass eben auch Agenturen, Kommunikationsagenturen und Ähnliches benutzt werden für diese Art von Kampagne.
Ob der Kampagnenauftrag tatsächlich aus Russland stamme, werde noch untersucht, sagt Güllner. Man habe Ähnliches aber schon öfter beobachtet. Die Anfragen bei bekannten Influencern wie Mirko Drotschmann seien das alte Spiel auf einem neuen Level, sagt auch der außenpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion Umid Nuripur.
Dass staatliche Stellen beispielsweise aus Russland versuchen, das Vertrauen in den Rechtsstaat und in den Entscheidungen der rechtsstaatlichen demokratischen Institutionen zu unterwandern und kaputt zu machen, ist nicht neu. Aber dass sie das sogar in der Pandemie machen, ist eine neue Stufe der Aggression.
Er könne sich nicht vorstellen, dass eine Kampagne dieser Art aus Russland, aber ohne das Wissen des Kreml möglich sei. Inzwischen gibt es Berichte über identische Anfragen bei anderen Influencern in Deutschland und auch Frankreich. Auf einflussreichen Social-Media-Kanälen aus Indien und Brasilien tauchten, zumindest zeitweise, sogar Veröffentlichungen der Falschmeldungen auf, ganz im Sinne der Auftraggeber.
So leicht lassen sich Fake News in den sozialen Medien verbreiten. Wir wollen heute auch mal ein paar Ausschnitte von beliebten Influencerinnen hören, damit wir mal so einen besseren Eindruck von dieser Szene bekommen. Ziemlich weit oben in der Hitliste findet man zum Beispiel Bianca Klaassen aus Köln, 28 Jahre. Sie hat 7,5 Millionen Follower auf Instagram. Das sind sogar mehr als Heidi Klum dort erreicht. Und auch ihr Bibis Beauty Place auf YouTube ist ein Renner. 5,9 Millionen Menschen gucken sich gerne sowas an.
Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. So, genau, wir wollten jetzt kurz eine Kleinigkeit besorgen, haben kurz im Café gefrühstückt und ich werde wieder einen Vlog für euch drehen. Es startet jetzt, Mulans Video geht gleich online, also ist quasi heute Donnerstag. So wie unser neuer Podcast, die Folge ist auch online gegangen. Es geht um unsere Immobilien, wie wir investieren. Das war eins der angefragtesten Themen von euch überhaupt. Hallo Emmy!
Hast du dem Papa tragen geholfen? Das war sehr lieb von dir. Gehen wir jetzt eine neue Trinkflasche kaufen?
Ja.
Okay.
Ab zum Papa! Süßigkeiten zu kaufen. Zusammen mit dem Kind ist natürlich nicht gut. Nur möchte ich jetzt einen Riegel haben. Ja. Ich bin im Fitnessstudio. Ein seltener Anblick die letzten Monate. Boah, Leute, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so wenig Sport gemacht. Ich hatte so fest vor, nach Emmys Geburt und nach der Schwangerschaft wieder richtig durchzustarten. Und irgendwie hatte ich echt lange Probleme mit der Kaiserschnittnarbe. Aber ich habe mir diesen wunderschönen Hula-Hoop-Reifen bestellt. Wow! Und es powert einen so aus und gibt einem irgendwie gleichzeitig Kraft und Motivation.
Jetzt war der Tag. Klick mich. Solche Influencerinnen wie Bibi werden auch für die Werbebranche immer wichtiger. Peter Feuß ist Gründer und Geschäftsführer der Agentur Brandpunkt und er hat einen Influencer-Marketing-Leitfaden entwickelt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Welche Rolle spielen solche Influencerinnen heute in der Werbewirtschaft?
Also gerade in den Pandemiemonaten hat man natürlich gemerkt, dass das Thema Informationsfluss in den digitalen Medien noch deutlich mehr zugenommen hat, weil die Beratungskompetenz oder auch der Beratungsbedarf, der da war, offline, in Ladengeschäften und dort, wo die Marken ansonsten ihre Aufklärung betreiben, vielleicht auch über Kinowerbung nicht mehr gedeckt werden konnte und somit Influencer natürlich eine größere Bedeutung haben. Letztendlich haben sich dort von größeren Marken auch die Budgets in diese Richtung geschiftet. Und man merkt, dass das Thema Influencer-Marketing, ich komme natürlich eher aus so einer Kuschelecke, also ganz im Gegenzug zu dieser politischen Einflussnahme, die Sie jetzt gerade beschrieben haben. Und da hat sich das schon deutlich manifestiert. Und es ist ein Teil der digitalen Markenkommunikation mittlerweile geworden, wie jede andere Form von Digitalkommunikation oder Werbung eben auch.
Also die Corona-Pandemie war tatsächlich gut für Influencer, kann man das so sagen?
Ja, sie waren letztendlich ein Befeuerer dessen, dass das Thema Informationsfluss aus digitalen Medien eine größere Bedeutung bekommen hat. Und sofern Influencer auch dann wirklich für Themen oder Themengebiete oder Schwerpunkte stehen, dann hat man diese Informationen unabhängig und markenunabhängig oder werbungsunabhängig natürlich gesucht. Und die Leute folgen, und das hat man auch an den Followerzahlen der verschiedenen Marken gemerkt, sind diese Kanäle gerade in der Corona-Pandemie noch mal deutlich gewachsen.
Während der Pandemie gab es keine Kinowerbung, logisch, kann ich nachvollziehen. Sind da jetzt schon richtig große Etats umgeschichtet worden?
Ja, man kann sagen, dass generell das Thema, ich nenne es mal Werbemüdigkeit, also die klassische Frontalbeschallung zwischen der Pinkelpause Werbeblock im TV oder im Kino natürlich durch irgendetwas ersetzt wurde. Und das findet man in der Regel dann, wenn Themen glaubwürdig verpackt werden, Themen glaubwürdig kommuniziert werden und dort Influencer eben auf eine ganz andere Art und Weise, als sie die klassische Werbung vermitteln kann, dann in ihre Botschaften einbauen kann.
Gut, ich meine, wenn ich ein YouTube-Video gucke und da kommt so eine Werbeunterbrechung, dann warte ich auch immer nur, bis ich endlich klicken kann, Werbung überspringen. Also das ist doch ähnlich. Oder welche Vorteile gibt es bei digitaler Werbung gegenüber der klassischen?
Na, die klassische Werbung wird als solche natürlich auch erkannt. Das heißt, da ist immer der Absender eine Marke und die will mir ein Produkt verkaufen. Und je besser ein Produkt oder eine Marke auch in einen thematischen Hintergrund eingebaut ist, umso weniger wird sie denn als Marke empfunden, sondern eher als authentische Empfehlung oder vielleicht sogar als Erfahrungsbericht.
Mhm. Es heißt immer, Influencer sollen möglichst authentisch sein. Aber wie authentisch sind die wirklich? Für mich wirkt das alles ziemlich aufgesetzt, oder?
Ja, man muss im Grunde genommen, und da ist natürlich auch eine Branche, die vielleicht seit 5, 6 Jahren wirklich erst im Wachsen ist, auch dabei, sich selbst finden zu müssen. Also das ist mit Sicherheit kein Markt, wo man mit maximalem Produkt in die Kamera halten, sehr, sehr viel Geld machen kann, sondern es geht darum, dass die natürlich als eigene Medienmarke verstanden werden wollen und so auch agieren und nur ein Teil der Kommunikation, die sie machen, so wie vielleicht eine Zeitschrift es auch tut, auch nur einen Teil ihrer Zeit damit verbringen können, für Marken tätig zu sein.
Also Bibi, die wir gerade gehört haben, ist in Augen eines Werbes eine Marke, ähnlich wie Adidas, Puma oder sonst was.
Richtig. Also letztendlich steht diese Marke, je nachdem wie viel mehr Popularität und je mehr sie sich auch auf bestimmte Themenbereiche fokussiert, steht sie für irgendeine glaubwürdige Art von Inhalt. Für mich auch ein Zeichen, dass es immer mehr von diesen, ich nenne es mal Mainstream-Influencern, die sich mit sehr breiten Themen wie Fashion, Beauty, Lifestyle anfangen, sich doch auch auf Themen zu spezialisieren, ob das jetzt Nachhaltigkeit ist oder andere Themen. Aber man merkt, dass auch hier sich die Marke Influencer immer mehr versucht, auch mehr zu fokussieren und zu spezialisieren. Und das ist natürlich für Marken auch gut.
Also das heißt, es geht nicht nur ausschließlich um eine sehr hohe Reichweite. Man muss nicht unbedingt Millionen erreichen oder Hunderttausende. Was muss er oder sie noch mitbringen, um zu einer Marke zu werden?
Eigentlich das, was ich schon gesagt habe, also wirklich glaubwürdig für ein Thema stehen und das, was die klassischen Medien so in der Form eigentlich wenig können, nämlich wirklich eine qualitative Reichweite bieten. Das heißt also, diese Streuverluste, die klassische Medien wie TV, Kino, Print und Plakat haben, dass dort 99% der Leute, die sich diese Werbung angucken, für diese Marke gar nicht relevant sind, dass diese Streuverluste viel geringer werden. Und dann sind auch Influencer relevant, die vielleicht erstmal vermeintlich eine sehr geringe Followerschaft haben. Aber da kommt es darauf an, erreichen sie die Zielgruppe. Und wenn die 100% ist, dann können das auch nur 20.000 Follower sein. Dann ist das trotzdem ein guter Wert.
Also wenn ein Modelleisenbahn-Nerd zum Beispiel Modelleisenbahnen testet und er nur ein paar tausend Leute erreicht, ist das trotzdem ein interessanter Werbekunde für bestimmte Firmen dann?
Sehr gutes Beispiel, zumindest wo gerade bei dem Thema Modelleisenbahn, glaube ich, die Fanschaft auch nicht unbedingt täglich größer wird.
Das war Peter Feuß von der Agentur Brandpunkt. Herzlichen Dank. Und auch so kann sich eine Influencerin anhören. X-Letter, sie testet nachhaltige Mode und erreicht damit auf YouTube knapp 1,8 Millionen Abonnenten.
Hi, ich hoffe, euch geht's gut. In meinem heutigen Video zeige ich euch meinen Fashion Haul. Ich habe sehr, sehr nice Sachen hier neben mir liegen. Ein bisschen anders als sonst das Ganze. Und ich werde euch in diesem Video die ganzen Sachen ein bisschen genauer zeigen. Natürlich auch, wie sie getragen aussehen. Und ihr findet natürlich wie immer die Links zu allen Teilen in der Infobox. Wenn ihr dieses Video seht, bin ich übrigens gerade in Kroatien. Also, falls ihr Bock habt zu sehen, was wir dort so machen und wie es dort so aussieht, dann folgt mir sehr gerne auf Instagram. Wir reisen nämlich aktuell für 3 Monate. Deswegen kommt hier auf YouTube alles ein bisschen zeitverzögert online. Und wenn ihr aktuelles von mir sehen möchtet, dann schaut eben sehr gerne auf Instagram vorbei. Ihr findet mich dort unter dem Namen X-Letter und ich habe auch eine kleine Überraschung wieder für euch. Wie ihr wisst, verlose ich ja einmal im Monat etwas und diese Gutscheine sind einfach immer sehr beliebt bei euch. Ihr findet dort einfach sehr viele verschiedene Marken, super viele verschiedene Styles in verschiedenen Größen. Einfach ein gigantisches Sortiment. Und wie ihr an dieser Verlosung teilnehmen könnt, das erfahrt ihr eben jetzt in meiner Instagram-Story. Und dann kommen wir jetzt auch zu dem eigentlichen Video und zwar freue ich mich sehr darauf, euch diese Auswahl hier zu zeigen und wir starten auch erstmal direkt mit den Produkten, die in dem Sustainable Edit enthalten sind. Wir starten hier mit solchen Paperback-Shorts, so sehen sie aus. Ich liebe einfach den Schnitt von solchen Paperback-Shorts im Sommer. Einfach so ein bisschen lockerer und luftiger. Mir gefällt die Farbe auch wahnsinnig gut. Ich glaube, die gab es auch nochmal in so einem sehr, sehr schönen beige-braunen Ton.
Na, wenn das mal keine Werbung war. Klick mich vom Einfluss der Influencer. 3 sehr bekannte deutsche Influencerinnen standen letzte Woche vor Gericht und mit ihnen indirekt die ganze Branche. Und der Vorwurf lautete, ist das bloß alles Schleichwerbung im großen Stil? Die prominenteste Beklagte war diese hier.
Kathi Hummels, Influencerin, Moderatorin nennt sie sich, nicht mehr so gerne Spielerfrau. Das Internetportal Instagram ist ihr Spielfeld, wie das von abertausenden Influencerinnen und Influencern, die durch das Internet und die Digitalisierung diese neue Profession schufen. Kathi Hummels veröffentlicht auf Instagram regelmäßig Bilder von sich selbst, oft mit kurzen Begleittexten über Mode, ihr Leben als Mutter eines Kleinkindes, Yoga oder Reisen. Diejenigen Instagram-Beiträge, für die die 33-Jährige von den verlinkten Unternehmen Geld bekommt, kennzeichnet sie mit dem Hinweis bezahlte Partnerschaft mit XY. Das Bild, das es jetzt bis vors höchste deutsche Zivilgericht schaffte, da sitzt die Influencerin auf einem weißen Flocati-Teppich, hinter ihr eine Couch, darauf drapiert Kissen und eine weiche Decke, auf ihrem Schoß ein blauer Plüschelefant, Knopf im Ohr, das Markenzeichen der Firma Steiff, die seit dem 19. Jahrhundert teure Kuscheltiere herstellt. Hummels hat Steiff mit einem sogenannten Tap-Tag auf dem Foto markiert. Per Klick darauf gelangt man zum Instagram-Profil der Firma Steiff. Ob dafür vom württembergischen Firmensitz Geld an Hummels geflossen ist, das erfuhren die Userinnen und User nicht. Das Influencer-Geschäftsmodell funktioniert so. Durch zweimaliges Anklicken der Tap-Tags auf ihrer Instagram-Seite gelangen die jungen Nutzer auf die Seiten von Anbietern von Produkten. Dies war der Anlass für den Verband Sozialer Wettbewerb, einen Verein, der im Interesse vieler Agenturen und Verlage Verstöße gegen Lauterkeit verfolgt, zu klagen. Sein Vorwurf: Wenn die Influencerinnen auf ihren Instagram-Accounts sogenannte Tap-Tags nicht als Werbung kennzeichnen, sei das verbotene Schleichwerbung. Sie sei zu unterlassen. Der für Wettbewerbsrecht zuständige erste BGH-Zivilsenat hatte neben Hummels zwei ähnlich gelagerte Fälle bekannter Influencerinnen mit zum Teil Millionen von meist jüngeren Followern zu beurteilen. Die eine zeigt Bilder von Sportübungen, Fitness- und Ernährungstipps. Auch hat sie eine gewerbliche Internetseite mit Fitnesskursen und Personaltrainings gegen Entgelt und einen Online-Shop. Die andere Influencerin zeigt Bilder von sich selbst mit kurzen Texten zu den Themen Beauty, Mode, Lifestyle und Reisen. Es ging also um die Frage Schleichwerbung, ja oder nein. Der Vorsitzende Richter Thomas Koch:
Dieses Verbot der Schleichwerbung besagt im Kern, dass es verboten ist, ein Beitrag, der werbend ist, der muss also als Werbung auch kenntlich gemacht werden oder zu erkennen sein.
Das Gericht sagt aber, fließt von einem fremden Unternehmen eine Gegenleistung für einen Post, so ist das Werbung. Die Influencerin muss das als solche hinreichend kennzeichnen. Wirbt eine Influencerin für ihr eigenes Unternehmen und ergibt sich dies für den User unmittelbar aus den Umständen auf deren Instagram-Seite, dann ist das keine Schleichwerbung. Das Fazit: Zwar gaben die 5 Richterinnen und Richter überwiegend den Influencerinnen mit ihrer Geschäftspraxis recht, aber ob dieses komplexe Urteil die wachsende Zahl von Influencerinnen und Influencern nicht eher verwirrt, als dass es für klare Rechtssicherheit sorgt, wird sich noch zeigen müssen. Für die Zukunft könnte das Problem aber durch den Gesetzgeber bereits gelöst worden sein. Nach dem Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht müssen nur noch Postings, die gegen Entgelt oder eine sonstige Gegenleistung erfolgen, als Werbung oder Anzeige gekennzeichnet werden.
Na, das klingt doch eigentlich ganz einfach, Bernd Wolf, über das Urteil des Bundesgerichtshofes. Aber hilft es dem Verbraucher nun wirklich weiter? Hagen Hild ist Fachanwalt für IT-Recht in Augsburg. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Was ist Ihre Einschätzung? Hat das Urteil jetzt für Klarheit gesorgt oder für Verwirrung?
Das Urteil hat sicherlich jetzt mal in erster Linie für Klarheit gesorgt. Wir haben jetzt die letzten Jahre eine ganze Anzahl von landgerichtlichen und auch oberlandesgerichtlichen Rechtsprechungen gehabt, die sehr divergierend waren. Da wurde eben teilweise angesetzt auch von Oberlandesgerichten, die gesagt haben, naja, wenn solche Tap-Tags verwendet werden, dann ist es als Werbung zu kennzeichnen. Insofern ist das Urteil des Bundesgerichtshofs in der Richtung mal zu begrüßen. Das heißt, der Bundesgerichtshof hat letztendlich mal ein paar Sachen gesagt, mit dem man arbeiten kann. Erstmal hat er gesagt, wenn ein Influencer hier beispielsweise einen Instagram-Account hat, dann ergibt sich hieraus die geschäftliche Handlung, die ist aber nicht besonders zu kennzeichnen. Und jetzt kommt's: Wann liegt die geschäftliche Handlung vor zugunsten eines fremden Unternehmens? Und da hat der BGH jetzt in diesen 3 Fällen gesagt, oder bezogen auf diese 3 Fälle, auf jeden Fall dann, wenn letztendlich hier Geld geflossen ist, ist es ganz klar, dann ist es sozusagen als Werbung zu kennzeichnen. Ansonsten sind allein diese Tap-Tags, sagt der BGH, die können verwendet werden. Das heißt, auch wenn die sozusagen dann zu diesem Instagram-Account dieser Unternehmen, dieser Hersteller, Markenanbieter und so weiter führen, es ist dann wiederum nicht, normalerweise kann man ansonsten sozusagen hier Beiträge haben, aber wenn sozusagen ein übertrieben werblicher Gesamteindruck vermittelt wird, der ohne ohne eine kritische Distanz ist und allein die Vorzüge eines Produktes sozusagen lobend hervorhebt, dann ist es auch wiederum Werbung. Und da sagt der BGH jetzt interessanterweise, dass dies regelmäßig der Fall wäre, wenn wiederum auf die Internetseite dieses Unternehmens verlinkt wird. Also nicht diese Instagram-Seite, sondern die Internetseite.
Also das heißt, Tab-Tags sind Links innerhalb von Instagram, das ist erlaubt. Aber ein Link zur Internetseite des Teddybären-Herstellers, das wäre verboten. Logisch ist das doch nicht, oder?
Logisch ist es nicht und das ist genau jetzt der Grund, wo Sie jetzt gefragt haben, schafft es jetzt Klarheit oder Unklarheit? Es schafft in bestimmten Punkten Klarheit und in bestimmten anderen Punkten Unklarheit. Im Moment haben wir jetzt natürlich nur die Pressemeldungen hier des BGH, das heißt, man muss sich sicherlich die einzelnen Begründungen nochmal anschauen, aber es ist tatsächlich die Frage, warum jetzt beispielsweise ein Link zu der Internetseite des Unternehmens, wo vielleicht genau das Gleiche draufsteht, wie auf dieser Instagram-Unterseite, warum das werblich sein soll und das andere sozusagen nicht werblich ist. Also das ist, ja.
Der nächste Punkt ist, Sie haben es gerade schon angedeutet, bisher konnten sich InfluencerInnen rausreden und Sie sagten, das ist freie Meinungsäußerung, wenn ich sage, diese Designertasche für 500 Euro, die finde ich ganz, ganz toll. Und das Urteil sagt jetzt, ja, das darfst du sagen, aber wenn du das überschwänglich sagst, dann darfst du das nicht sagen. So, was ist denn dann jetzt überschwänglich?
Das ist die nächste Frage und da glaube ich, dass sich zumindest bei diesen drei Urteilen vermutlich noch gar nicht viel ergeben wird, was denn überschwänglich ist oder nicht. Da muss man sich, wie gesagt, sicherlich den Sachverhalt nochmal anschauen. Es wäre sicherlich so, wenn ein vernichtendes Urteil über ein Produkt letztendlich hier von mir gäbe, dann bin ich sicherlich raus, aber das ist ja das, was ein Influencer sicherlich nicht will. Was ist aber tatsächlich, ich kann ja nicht unterscheiden, ob der Influencer wirklich überzeugt ist von dem Produkt und es deshalb lobend erwähnt und ich sag mal deshalb keine kritischen Punkte bemerkt, weil er auch keine gefunden hat. Oder dass es tatsächlich aus dem Aspekt rauskommt, dass der Influencer sagt, ich möchte dieses Produkt vermarkten. Und das wird sicherlich in der Zukunft ein sehr großer Streit sein, wann denn was überschwänglich ist und wann nicht. Also müssen dann dem Influencer vielleicht irgendwelche Punkte auffallen, wenn das Produkt vielleicht doch nicht so gut ist, wie er selber darstellt.
Jetzt die wichtigste Frage, was bedeutet das alles für den Nutzer? Erkenne ich jetzt Schleichwerbung oder nicht?
Ich glaube, dass sich für den Nutzer gar nicht viel geändert hat. Nachdem vorher relativ viel Unsicherheit war, weil auch der Verband Sozialer Wettbewerb sehr, sehr viel abgemahnt hat in den letzten Jahren, sind eh sehr viele Influencer dazu übergegangen, mehr oder weniger alles als Werbung zu kennzeichnen, vorsichtshalber, um Abmahnungen zu vermeiden. Das heißt, ich glaube gar nicht, dass sich jetzt so viel ändert, dass mehr sozusagen hier als Werbung gekennzeichnet wird, sondern vielleicht sogar im Gegenteil weniger. Und jetzt ist eben die Frage, was man damit letztendlich erreicht hat, weil das Grundproblem natürlich der Influencer ist, dass die Influencer erstens selber bekannt werden wollen und dann sozusagen ihre Reichweite nutzen wollen, gegebenenfalls, um letztendlich auch an interessante Firmen ranzukommen. Das heißt, der Nutzer ist dadurch nicht mehr vor, in Anführungszeichen, Werbung geschützt, dass ihm Werbung untergejubelt wird. Das ist eben wettbewerbsrechtlich diese Testimonial-Problematik. Das heißt, wenn irgendwelche typischerweise Bekannte, Freunde, Familie irgendwas empfehlen, wird es nicht als Werbung wahrgenommen. Und das gilt sozusagen für sowas wie Influencer auch. Und in dem Punkt schätze ich, dass der Verbraucher nicht mehr geschützt ist, weil er nicht mehr erkennt, ob was Werbung ist oder weniger, als es letztendlich vorher war.
Und wir sind so klug als wie zuvor. Hagenhild, Fachanwalt für IT-Recht. Vielen Dank. Und wir haben noch ein Beispiel einer sehr erfolgreichen Influencerin. Dagi B hat auf YouTube fast 4 Millionen Abonnenten. Auch sie ist schon lange am Start. Ihr erstes Video im Jahr 2012 hatte den Titel No Goes bei Jungs. Sie ist inzwischen erwachsen geworden. Ihre Themen haben sich geändert. Zurzeit redet sie mit ihrem Mann gerne darüber, was sie so in ihrer Schwangerschaft isst.
Getoastetes Brot mit Butter, Salz und Curry und dann Marmelade drauf.
Der wollte schwarschen.
Einen wunderschönen guten Morgen von mir. Ich bin gerade aufgewacht. Wir haben Samstag und ich dachte, beziehungsweise Eugen und ich dachten uns, dass wir euch heute mitnehmen. Denn wir gehen wieder ein bisschen shoppen und wir haben was ganz, ganz Witziges vor. Ich habe euch gestern auf Instagram nach ein paar
verrückten Food-Kombinationen, die man so in der Schwangerschaft ist, gefragt. Da kam auf jeden Fall eine Menge. Und wir gehen auf jeden Fall später auch in den Supermarkt und dann wollten wir ein paar Sachen einkaufen und die dann mit euch zusammen testen. Wieder zu Hause vom Supermarkt und jetzt alles fresh eingeräumt. Sau viel Gemüse, Kokoswasser, ein paar Aufschnitte, Aufstriche, vegetarische und vegane. Auch hier so Jalapenos, Gürkchen, Pesto, Eier, Butter. Das ist unser Kühlschrank.
Klick mich vom Einfluss der Influencer HR2 Kultur der Tag. Und als Kulturwelle ist es uns natürlich nicht ergangen, dass genau heute der 700. Todestag von Dante ist. In Italien wird das groß gefeiert. Wir hatten in der Redaktion sogar diskutiert, ob wir ihm eine ganze Sendung widmen sollten, bis dann ein Kollege meinte, ja eigentlich war Dante doch auch ein Influencer, oder? Da haben wir erst herzhaft gelacht, aber dann meinte der Kollege Oliver Glab, Moment mal, so abwegig ist der Gedanke gar nicht.
Dante als Influencer. Wenn ich diese Worte in die Suchmaschine eingebe, habe ich tatsächlich einen Treffer auf einer Website in italienischer Sprache. Scopriremo insieme come Dante Alighieri possa essere considerato una sorta di influencer ante litteram. Wir werden gemeinsam herausfinden, wie Dante Alighieri als eine Art influencer ante litteram betrachtet werden kann. Also als ein Influencer, bevor es diesen Begriff gegeben hat? Dass die Wörter ante litteram die beiden einzigen lateinischen Wörter in diesem italienischen Satz sind, ist allein schon symptomatisch für das Influencerhafte des Dichters Dante. Denn der hat ja bei seinem berühmtesten Werk auf das elitäre Latein gepfiffen und die göttliche Komödie stattdessen in der Volkssprache verfasst, auf Italienisch. Er war also schon damals im 14. Jahrhundert ganz nah dran an seinen Followern. Und zwar so nah, dass er bis heute fast immer nur beim Vornamen genannt wird. Dante Alighieri ist einfach nur Dante, der Influencer unseres Vertrauens. Der sich übrigens auch ohne weiteres auf Instagram präsentieren könnte. Denn wie schreibt doch der Dante-Forscher Bruno Nardi über die göttliche Komödie, diese von Wissen nur so strotzende Reise durch Hölle, Fegefeuer und Paradies? Das Thema des Gedichtes ist von Anfang bis zum Schluss ich, Dante Alighieri. Und Nardi fährt fort, das persönliche Fürwort Ich erklingt wieder und wieder und es bezeichnet den Autor selbst, dem Gott, und jetzt kommt noch etwas ganz Entscheidendes, dem Gott die Gnade einer prophetischen Vision gewährt hat. Dante Alighieri, der Influencer ante litteram, hat also genau wie seine einflussreichen Nachfahren den Durchblick. Er hat sich vertraut gemacht mit dem Content, aus dem er seine dichterischen Postings kreiert. Und einer seiner Follower im 19. Jahrhundert, der Kulturhistoriker Jakob Burckhardt, hat ihn dafür auch ausgiebig geliked. Wie viel irdisches Geschehen muss Dante aufmerksam und teilnehmend angesehen haben, bis er die Vorgänge seines Jenseits so ganz sinnlich wahr schildern konnte? Nach dem Motto, ich kam, ich sah, ich postete. Und nicht nur sinnlich und wahr hat Dante gepostet, sondern auch userfreundlich. Denn für den Kulturphilosophen Egon Friedell beruht Dantes Ruhm gerade auch darauf, dass er die Welt des Jenseits durchsichtig und fassbar gemacht hat, indem er sie in klare Kreise zerlegte. In die Kreise der Hölle zum Beispiel, die Dante sich trichterförmig vorstellte. Und haben nicht auch die heutigen Influencer eine Trichterfunktion, wenn sie aus der Vielfalt der Inhalte das in ihren Augen Empfehlenswerte herausfiltern, um es durchsichtig und fassbar zu machen? Mit Dante teilen sie dabei den Anspruch, dem Leser und der politischen Gesellschaft ein Leitbild zu bieten, wie es bei Wikipedia heißt, über Dante. Und bei Wikipedia steht auch ein entscheidender Satz über den nachhaltigen Einfluss dieses Influencer-Prototypen. Kein anderer Dichter vor und nach Dante wurde so oft, so umfangreich und mit einem solchen Aufwand an Gelehrsamkeit kommentiert. Oder getaggt, wie es in der Influencer-Szene heißen könnte. Geradezu atemberaubend glaubwürdig fanden ihn schon seine Zeitgenossen. Denn, so erzählt Egon Friedell in seiner Kulturgeschichte der Neuzeit, wenn die Veroneser Dante auf der Straße erblickten, so pflegten sie erschauernd zu ihren Kindern zu sagen, das ist der Mann, der in der Hölle war. Allerdings steht in Dantes göttlicher Komödie auch ein Satz, der gerade für Influencerinnen und Influencer eine Höllenstrafe wäre. Non ragiona di lor, ma guarda e passa. Kein Wort mehr über sie, sondern schau hin und geh vorüber.
Dante, der Prototyp des Influencers, heute vor 700 Jahren ist er gestorben. Klug sind seine Gedanken bis heute. Das müssen die Influencer der Neuzeit erstmal schaffen. Was wird wohl von denen bleiben? Dr. Nils Borchers ist Medienwissenschaftler an der Uni Tübingen. Schönen guten Abend.
Ja, guten Abend.
Gibt es sowas, einen Post, der bleibt ein TikTok-Filmchen für die Ewigkeit oder ist das alles am nächsten Tag schon vergessen?
Na, ich würde mal denken, dass der Post an sich jetzt mal nicht für die Ewigkeit gemacht ist. Also das ist einfach nicht das Genre. Es geht ja darum, dass Momente im Leben geteilt werden. Also Influencerinnen teilen ja ihr Leben mit ihren Followern. Sie leben es in einer gewissen Art und Weise öffentlich. Und diese Momente sind, wie die Momente in anderen Leben, auch einfach flüchtig. Ich würde dennoch behaupten, dass es so einige Posts gibt, die aus diesem ewigen Strom des Social-Media-Feeds wieder herausstechen. Also objektiv zum Beispiel Videos, die auf YouTube sehr häufig gesehen werden. Also mit 20 Millionen Views können wir zum Beispiel an Rezos Zerstörung der CDU denken. So als Schlüsselereignis ja im Grunde genommen Influencer in der politischen Ökologie auch verankert hat seinerzeit. Oder wenn wir das nicht so objektiv betrachten wollen, dann gibt es in meinen Augen eben auch die Möglichkeit, dass so ein Post hängen bleibt, weil er einfach für mein persönliches Leben irgendwie relevant oder spannend oder auch wichtig war, der mir was gezeigt hat oder was eröffnet hat, eine neue Perspektive vielleicht.
Also das heißt, ein Instagram-Post muss nicht unbedingt Oberflächlichkeit sein, wollen Sie damit sagen. Aber wer auch die Oberflächlichkeit von Influencern kritisiert, der darf ja dann auch eigentlich keine Gala, Bunte oder sonst was lesen. Kann man das vergleichen?
Ja, also Sie sprechen jetzt einen Punkt an, der Vergleich zwischen Influencer-Content und eben journalistischen Inhalten, bei dem ich durchaus Überschneidung sehe. Also Influencerinnen übernehmen in meinen Augen auch journalistische Funktionen. Wenn wir das jetzt aus Perspektive der Followerin denken und fragen, wozu nutzen Followerin eigentlich den Post, dann eben auch, um sich zu informieren. Zum Beispiel über solche Themen wie Lifestyle und Mode, auch Sport, Ernährung, Videospiele, DIYs, also Selbstmachvideos, und dann sind wir in der Nähe dann ja auch teilweise eben dessen, was wir so auf dem Zeitschriftenmarkt an Angeboten finden. Und wir sollten eben nicht vergessen, dass ein Großteil der Posts eben nicht werblich ist, sondern durchaus eben inhaltlich jenseits von der Werbebotschaft funktionieren muss. Und da stehen Influencerinnen dann in Teilen zumindest durchaus in Konkurrenz mit journalistischen Medien.
Sie haben einen Ethikkodex für Influencer entwickelt, sozusagen die 10 Gebote. Sie sind der Moses dieser Szene, denn der Bundesverband Influencer Marketing hat diese 10 Gebote übernommen. Was sind so die wichtigsten Punkte in Ihren 10 Geboten?
Ja, mit dem Moses wäre ich so ein bisschen vorsichtig, aber zumal wir sie nicht so entgegengenommen haben, sondern die erarbeitet haben, tatsächlich in der Studie, Nadja Enke, eine Kollegin aus Leipzig und ich. Wir haben 10 verschiedene Punkte herausgearbeitet, die so Grauzonen in der Influencer-Branche sind, die in irgendeiner Art und Weise, wir finden, ethisch auch mit Richtlinien hinterlegt werden können. Da geht es um Eigenständigkeit, um Transparenz, Aufrichtigkeit, Wahrheitstreue, Professionalität, Respekt, also Eigenständigkeit zum Beispiel, dass eben Influencerinnen auch innerhalb von Kooperationen Freiräume erhalten, eben auch von ihren Kooperationspartnern, und Aufrichtigkeit, dass sie diese Freiräume auch nutzen. Also wenn ihnen zum Beispiel ein Produkt doch nicht so gefällt und sie die Kooperation schon zugesagt haben, dass es dann jetzt hier Auswege gibt. Also zum Beispiel, indem man von der Kooperation wieder zurücktritt oder indem auch es möglich sein könnte, eben nicht nur positive Punkte, sondern auch vielleicht Kritik zu äußern. Und das sind in unseren Augen einfach wichtige Dinge, weil Influencerinnen eben nicht nur eine Loyalität gegenüber Auftraggebern, wenn sie in Kooperation zusammenarbeiten, besitzen, sondern eben auch gegenüber ihren Followern und da irgendwie auch so etwas wie eine Fürsorgepflicht, gerade mit Blick auf minderjährige Publika besitzen.
Welche Funktionen haben diese 10 Gebote? Kann man die einfordern oder soll das einfach eine Diskussion in der Szene auslösen?
Ja, es geht erstmal darum, diese Punkte ins Gespräch zu bringen, sprich also tatsächlich zu zeigen, hier sind einzelne Punkte, bei denen eben noch keine Handlungssicherheit besteht. Das heißt, es läuft auf eine Diskussion erstmal hinaus. Der Bundesverband Influencer Marketing, der diese 10, wir sprechen von Richtlinien und nicht Geboten, diese 10 Richtlinien mit dem Ethikkodex adaptiert hat, der hat jetzt allerdings noch keine Instanz geschaffen, die zum Beispiel sanktionieren könnte. Sprich, also es gibt jetzt keine Rüge, wenn man sie zum Beispiel nicht an die Richtlinie der Eigenständigkeit hält. Aber die Idee ist schon, über diese Diskussion eben auch eine Verbindlichkeit und dadurch auch Branchenstandards zu schaffen.
Sie haben gerade Rezo erwähnt, der erreicht auf YouTube 1 Millionen Publikum, wenn er über die CDU lästert. Wo würden Sie den einsortieren? Ist das ein Influencer? Ist das Journalismus mit anderen Mitteln oder ist das schlicht und einfach politische Agitation?
Also in meinen Augen ist es erst einmal vor allem ein Influencer. Also Rezo hat sich ja eine Community aufgebaut, jetzt auch gar nicht über die politischen Inhalte, sondern vor allem eben auch über Gaming-Inhalte. Und das ist etwas, was Influencerinnen ausmacht, dass sie sich eben im Social, in den sozialen Netzwerken ein Publikum aufbauen und zu diesem Publikum dann eben Kontakte herstellen, also Beziehungen aufbauen, die eine bestimmte Qualität haben. Und sie machen das, indem sie eben Content produzieren, den Content verbreiten und dann auch Diskussionen, die zu diesem Content gehören, moderieren. Und da ist Rezo auf jeden Fall jemand, der es geschafft hat, diesen Einfluss, den er sich aufgebaut hat, eben nicht nur zu nutzen, um eben Geld zu verdienen, um zum Beispiel Produkte zu bewerben, sondern eben auch, um Themen anzusprechen, wie also bei dem Video Die Zerstörung der CDU geht es ja vor allem um den Klimaschutz, die ihm eben persönlich wichtig sind und eben auch durchaus mit einer Mission, nämlich die Mission aus seiner Perspektive die Welt besser zu machen.
Fazit also, Influencer haben nicht nur kommerzielle Wirkung, sondern sie beeinflussen inzwischen unsere Gesellschaft. Sie werden aber trotzdem von den klassischen Massenmedien nicht ernst genommen. Warum wohl? Aus Angst vor der Konkurrenz oder was sehen Sie da?
Na, mir scheint es hier eine Debatte um Influencerinnen zu geben, die sie durchaus in einer Art und Weise ernst nimmt, nämlich immer dann ernst nimmt, wenn es um etwas Schlechtes oder etwas Böses geht, von dem man sich abzugrenzen hat. Also Influencerinnen werden dafür kritisiert, dass sie durch die Weltgeschichte fliegen, dass sie nach Dubai ziehen, zu viel Wert auf Luxusmarken legen. Und einige Influencerinnen machen das ja auch, ne? Also nicht alle, bei weitem nicht alle. Es gibt durchaus Influencerinnen, die ihren Schwerpunkt auf Themen wie Nachhaltigkeit oder Taktiken des Konsumverzichts richten. Aber in meinen Augen haben wir hier durchaus eine Stellvertreterdebatte, weil sich in manchen Influencerinnen sehr deutlich die westliche Konsumgesellschaft herauskristallisiert. Und in dieser Konsumgesellschaft werden eben Erfolg und Status vor allem über Konsumfähigkeit vergeben.
Dr. Nils Borchers, Medienwissenschaftler an der Universität Tübingen. Vielen Dank. Und damit verabschiedet sich der Tag für heute. Klick mich vom Einfluss der Influencer. Ein Millionengeschäft, das nach ganz bestimmten Regeln funktioniert und das sich in den letzten Jahren stark verändert hat. Auch diese Sendung kann man anklicken als Podcast in der ARD Audiothek. Mein Name ist Uwe Berndt. Viel Spaß beim Klicken.